hatte ja gerade schon gesagt, dass der Prophet Micha aus Moscheret, ungefähr 35 südlich von Jerusalem, keinen leichten Dienst hatte. Und über den zeitlichen Rahmen und über die Anlässe seines Dienstes können wir natürlich vieles nachlesen in den ersten drei Kapiteln des Propheten Micha. Ich schlage vor, mal hier vielleicht von der Lieblingsbibel abzuweichen und mal die gute Nachricht oder etwas leichteren Text zu nehmen, weil es ist nicht einfach zu übersetzen. Und dann ist es vielleicht einfacher, so im Deutsch darüber zu kommen, wenn man das verstehen kann, was da gesagt wird und geschrieben wurde. Also ich sagte schon, er war ein Zeitgenosse oder parallel zu seinem Dienst war der Prophet Jesaja unterwegs. Und Micha war vor seiner Berufung Ältester, saß im Tor und richtete die Menschen. Und die zu ihm kamen, und hatte also auch ein starkes Selbstbewusstsein. Also er schreibt da zum Beispiel in Kapitel 3,8 über sich selber: Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünden anzeigen kann. Also er war sehr selbstbewusst, das muss man wohl sagen. Und er hatte eine große Zivilcourage. Er spricht über Korruption und er spricht auch die Gottesbeziehung an unter den Geistlichen. Da schreibt er zum Beispiel: Der Richter, der Priester, der Propheten, die das Recht vermitteln sollten und auch die Offenbarung weiterführen sollten. Dann schreibt er Kapitel 3, so hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, dass ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dennoch auf den Herrn verlasst und spricht: Ist der Herr unter uns? Es kann ja kein Unglück über uns kommen. Also Micha geißelt die Habgier und prangert die soziale Ungerechtigkeit an. Wir müssen uns das halt so vorstellen: Früher oder in den Zeiten vor Micha war das israelische Volk so mehr in ein Bauernvolk aufgegangen. Und jetzt beginnt der Handel. Und mit dem Handel beginnen auch die Bodenspekulationen. Und Micha schont seine Hörer nicht, sondern in seiner prophetischen Verantwortung sagt er deutlich, ganz deutlich, da wo es auch weh tut. Könnten jetzt natürlich eine Parallele auch zu uns ziehen, zu unserem Land, zu unserem Staat, wo ja auch vieles runtergebrochen wird. Wo ist das Problem? Wir haben Martin Luther. Alles richtig, die Wirtschaft boomt, alles bestens, wir sind ein reiches Land, wir können vieles abgeben und alles unter Kontrolle, wir haben die GSG 9 oder gestern Abend, alles cool, wir sind sportlich gut aufgestellt. Man kann sich so selbst beruhigen und das taten damals die Israeliten auch. Und jetzt inmitten dieser Situation in Israel kommt der Prophet, der das Volk nicht beruhigt, der auch denen nicht zuspricht oder stärkt in ihrem Verhalten, sondern spricht, was der Herr fordert und was wirklich gut für Leib und Leben ist. Ich möchte jetzt noch einmal die Gemeinde bitten, aufzustehen für den Predigtext. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr, öffne meinen Mund, dass er dein Ruhm verkündige. Amen. Also, wir haben jetzt die Situation umschrieben. Wirtschaftlich ging es Israel sehr gut, aber geistlich waren sie am Zerfallen. Und das Volk fühlt sich in diesem moralischen und sittlichen Verfall gut, fühlen sich wohl dabei. Einige mögen darunter gelitten haben, das können wir nachlesen, haben sie auch. Aber andere verbanden diese Frömmigkeit und den sozialen Aufstieg mit den Korruptionen und den Dingen, die sie nicht tun sollten. Wenn ihr das nachlest, ungefähr vorher, dann überlegen Sie noch, was machen wir jetzt? Sollen wir die Qualität und Quantität der Opfertiere erhöhen oder wie sollen wir das jetzt machen? Alles, aber nur das nicht, fordert der Herr. Alles, was Gott von seinem Volk Israel forderte und heute von uns und erwartet, ist, dass sie das Heilshandeln ihres Gottes, der sie aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat, nicht vergessen. Das ist alles, was er fordert. Und so ist und so war Predigen und Verkündigen die Vergegenwärtigung der Taten Gottes bis hinein in die Gegenwart. Und auch wir Christen dürfen nicht müde werden, das Leiden und Sterben unseres auferstandenen Herrn und die Heilstaten, die damit verbunden sind, zu verkündigen. Jetzt stellt euch vor, Jesus wäre am Kreuz gestorben und hätte bezahlt und niemand hätte es uns gesagt. Und deswegen müssen wir es weiter sagen. Von Generation zu Generation, von Land zu Land. Genau denselben Auftrag hatte Israel, die Heilstaten Gottes zu verkünden. Viele Menschen, auch Christen, verwenden so unterschwellig so den Auftrag, tun so dahin und sagen, ja, was fehlt mir denn noch? Was ist denn gut vor dem Herrn? Was soll ich denn tun? Was ist denn der Wille Gottes? Was fordert denn der Herr von mir? Und es klingt so wenig wie dem jungen Mann, von dem Jesus berichtet. Der spricht ihn an und sagt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jetzt kontert Jesus erstmal und sagt, niemand ist gut außer Gott. Er war auch gut, aber er will die Ehre ungeteilt Gott geben. Und deshalb, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und dann antwortet aber Jesus. Dann sagt er ihm das. Du sollst die Gebote halten. Und dann sagt er so die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, das heißt lügen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und er sprach dann, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Okay. Als Jesus das hört, spricht er zu ihm, dir fehlt noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Es ist dir gesagt, Mensch. Auffallend hier in diesem Wort, in unserem Predigtext, ist das Wort Mensch. Adam. Der Name des ersten Menschen in unserer Schrift. Achte drauf, Adam wusste etwas, was er streng genommen gar nicht wissen durfte. Gott hat ihm gesagt, aber er hat ihm nicht alles gesagt. Ich lese einmal 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von dem Baum im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und interessant, auch Eva wusste, was Gott gesagt hat. Sie antwortet nämlich der Schlange. Da sprach Eva zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterben werdet. Und wir wissen, sie taten es dennoch. Und plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind. Und jetzt kommt Gott und fragt. Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht essen? Woher wusste Adam, was er gar nicht wissen sollte? Und was weißt du, was du gar nicht wissen solltest? Und ich spreche jetzt nicht von dem Schielen durch das Schlüsselloch zu Weihnachten. Was weiß ich, was ich gar nicht wissen sollte, weil ich gesündigt habe? Weil ich Erfahrungen gemacht habe, die ich gar nicht tun sollte? Was weißt du, was du gar nicht wissen sollst? Und da kommen wir jetzt zu dem Kern des Punktes. Gottes Wort halten. Gott redet und er spricht und warnt uns, bevor wir gesündigt haben. Und Gott redet und spricht zu uns, nachdem wir gesündigt haben. Wir können ja jetzt versuchen, vor Gott zu fliehen. Aber wohin? Jetzt nimm mal deine Lieblingsbibel und lies Psalm 139. Und gebe dir selbst eine ehrliche Antwort. Wohin magst du fliehen? Zu dem Thema Gottes Wort halten fällt mir nur eine Lösung ein. Und die steht in Sprüche 28, 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und ich glaube, dass mir wie euch es sehr ernst ist, Gottes Wort zu halten. Ich habe das schon gemerkt bei den Liedern. Ich versuche immer wieder, dass das Wort Gottes darin vorkommt. Und weil es euch ernst ist und weil es mir ernst ist, deswegen sind wir hier. Und weil es ihnen ernst ist, deswegen haben sie zugeschaltet oder kaufen später die CD. Oft ist aber das Problem, dass wir dem Wort Gottes, die Kraft Gottes, einfach nicht zutrauen. Weil unsere irdisch geprägten Sinne so diametral entgegengesetzt verknüpft worden sind. Da ist der angesehene Naaman, einer der bekanntesten, beliebtesten Heeresführer des aramäischen Volkes. Der Naaman ist für meine Vorstellungen und Verhältnisse unvorstellbar reich. Aber Naaman hat ein Problem. Er war aussätzig. Eines Tages bringt Naaman ein junges Mädchen aus Israel mit nach Hause, in dem Haushalt seiner Frau. Wir erfahren den Namen des Mädchens nicht, wohl aber den Glauben. Und das Mädchen bedauert jetzt, dass dieser geachtete Naaman nicht zu einem Propheten nach Israel gehen kann. Naaman erfährt über seine Frau, was die Sklavin gesagt hat. Da gibt es jemand, der könnte dich heilen. Naaman geht zum König, berichtet ihn, da gibt es einen Propheten, der kann dich heilen. Und der König sagt, wunderbar, da fährst du jetzt hin, nimm alle Sachen mit, die du gebrauchen kannst, Geld, Silber, neue Kleider, gar kein Problem. Ich gebe dir auch noch einen Brief mit und dann fährst du dahin und lässt dich heilen. Jetzt kommt er an und der König von Israel kriegt richtig Angst. Der denkt, das ist ein Trick, das ist eine Falle. Weil er sagt, ich kann dich doch nicht heilen, das kann doch nur bedeuten, du willst Krieg. Elisa, der Prophet, hört von dem Brief und von dem Aussätzigen und sagt, er soll mal zu ihm kommen. Damit er inne werde, dass Elisa ein wahrer Prophet in Israel ist. So Naaman parkt seine Wagen und Rosse ganz stolz vor der Haustür von Elisa. Aber zu seinen Entsetzen kommt nicht der Prophet Elisa selber raus, sondern der schickt seinen Knechten Ehasi. Und dann lernt das aramäische Volk ihren großen Kriegsherrn einmal so richtig kennen. Naomi fährt beleidigt aus seiner geschwollenen Haut, tobt, springt auf das Pferd, um sofort wieder zurückzuschreien und schreit wutentbrannt: Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wässer in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Man mag jetzt schon an das arme, verschreckte Mädchen denken, die im Haushalt seiner Frau dient. Aber jetzt wird Naaman von seinen Kriegsleuten unterbrochen und irgendwann kommt wieder der gute Kern aus ihm heraus. Er kehrt zurück, steigt in den Jordan, taucht sich 7-mal unter und macht die Erfahrung, dass seine Haut plötzlich einem Neugeborenen gleich. Der Ehemann kehrt zurück zu dem Prophet Elisa und sagt: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Lande, außer in Israel. Vorsicht! So muss eine Geschichte nicht immer ausgehen. Der Apostel Paulus, der selbst ein Handicap besaß, schreibt: Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Und spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu einem nicht ehrenvollen zu gebrauchen? Ich komme zurück. Ich glaube, dass es uns mit dem Wort Gottes sehr ernst ist, es zu hören, es zu halten und auch ihm zu vertrauen. Aber ich glaube auch, dass wir oft eine andere Vorstellung davon haben, wie Gott uns in seinem Wort begegnen muss. Vielleicht würden wir das nicht so leicht zugeben. Wir schätzen unsere Gebetsanliegen ganz oben auf dieser Prioritätsliste Gottes. Wir schätzen unsere Gebete völlig anders ein. Und wir wissen natürlich, wie man einen Adligen begrüßen würde. Das wissen wir alles, das haben wir alles drauf. Und wir glauben auch, dass Gott nicht so richtig über die Qualität des Weserwassers informiert ist. Na gut, wenn wir Geschwister haben, die uns von dem hohen Pferd, von dem Ross wieder runterholen. Und na gut, wenn wir bis 7 zählen können und den Auftrag treu bis zu Ende führen. Da hat Gott genau mitgezählt. 7-mal hat er gesagt, nicht 5-mal. Auch nicht 8-mal, 7-mal. Der wurde rein. Wir können sehr dankbar sein, dass wir Gottes Wort in unserer Sprache seit fast 500 Jahren besitzen. Ein Privileg, keine Frage. Aber Adolf Schlatter, einer der bekannten Theologen, sagte: Gottes Wort ist kein müheloser Besitz. Gottes Wort ist kein müheloser Besitz. Wir müssen in dem Wort auch lesen und es tun, was von uns gesagt ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Liebe üben, anders übersetzt, die Güte lieben. Wenn wir die Güte lieben, dann lieben wir Gott selbst, weil er die Güte und die Gnade ist. Warum sandte Gott seinen Sohn? Warum? Weil Gott diese Welt geliebt hat. Er hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das erste Kommen Jesu war wirklich aus Liebe. Das zweite wird zu Gericht sein. Aber noch leben wir in der Gnadenzeit, in der Liebenzeit. Die Liebe zu den Verlorenen war das Motiv. Und Gott zeigt in seiner Sendung des Sohnes, dass er uns liebt. Bevor das Gericht kommt, gibt er uns einen Ausweg. Wir haben auch gerade davon im Glaubensbekenntnis gesprochen, dass wir glauben, dass er wiederkommen wird, dass er richtet wird, die Lebendigen und die Toten. Ich habe keine andere Botschaft, außer die, was Gott sagt in seinem Wort. Aber Liebe üben hat auch eine ganz praktische Komponente. Der Begründer der neuzeitlichen Diakonie, Johann Hinrich Wichern, hielt in Wittenberg 1848 eine ganz große Rede. Und da sagt er, dass zum Glauben die tätige Liebe gehört. Wir müssen halt die Reihenfolge beachten. Erst Glauben und aus dem Glauben kommt die Liebe. Und er sagt, dass die Liebe wie ein Bekenntnis ist, dass wir glauben. Von Johann Hinrich Wichern stammen dann auch die Sätze, die für die Diakonie bis heute ganz wichtig sind. Da heißt es, die Liebe hat ein scharfes Auge. Oder die Liebe forscht, sinnig wie sie ist, nach der neuen Gestalt. Da klingt sowas wie wiedergeboren mit, ne? Achtet auf das Neue. Und in seiner Fantasie zu seiner Liebe hat er in Hamburg das Raue Haus gegründet und Mitbegründer oder Begründer der inneren Mission, und seine Aussagen untermauert, was er gesagt hat. Liebe üben. Das ist immer was ganz Persönliches. Liebe üben ist mir in der Vorbereitung der Predigt ganz neu aufgegangen. Ich komme aus Bochum, aus dem lutherischen Gebetsverein, und uns wurde nicht gelernt, dass wir uns selbst lieben. Ich wurde erzogen in einer Selbstauflösung, der Selbstlosigkeit. Aber Selbstliebe, dass ich mich auch wertschätze oder gut finden darf, das habe ich nicht gelernt. Und dann ist mir das klar geworden hier nach dem höchsten Gebot, wie es Gott sagt, wie soll denn das gehen? Wir kennen diese Zusammenfassung. Du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, von allem Gemüt. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Und dann sagt Jesus, und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben, das war jetzt für mich schwierig, wie dich selbst. Ich sage ehrlich, das ist eine ganz große Baustelle in meinem Leben. Und dieser Nächste, den ich lieben soll, das bin ja zunächst ich. Also wenn hier Micha sagt, Liebe üben, dann sagt er das auch in anderen Worten, was Jesus dann später auslegt, was das bedeutet. Alles, was aus Gottes Händen kommt, ist liebenswert. Da schauen wir doch mal. Gott als der Schöpfer hat uns liebenswert erschaffen. Und dann kommt Jesus und schenkt uns eine Neugeburt. Also dankbarer kann man doch gar nicht sein, wenn man durch diese Hände geht. Wenn er Gott das Leben schenkt und Jesus noch das ewige Leben, ja, was will man denn dann mehr? Da muss ich wirklich lernen, von meiner selbstdiagnostizierten Schwächen Abstand zu nehmen und lernen, den Nächsten lieben wie mich selber. Und wenn ich, und das glaube ich, und das verstehe ich dann, mich selbst als Geschöpf ernst nehmen kann und lieben kann, dann habe ich auch wieder den Zugang zu dem Nächsten. Und mir ist das klar geworden, wir waren viele Jahre in Afrika. Gott hat uns in die Ferne gesandt. Mein Herz habe ich damals noch nicht gefunden, das ist so nah. Lieben deinen Nächsten wie sich selbst. Liebe üben. Johann Hinrich Wichern hat es empfunden. Aber das ist nicht, was wir entdecken, sondern das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, die dann auch ausgehend ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was Gott, der Herr, von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, auch an sich selbst. Und dann geht es weiter, demütig sein vor dem Herrn. Sprüche 11,2 heißt es, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei dem Demütigen. Also es ist die Weisheit der Bescheidenen. In dem Wort Demut, in dem deutschen Wort Demut, steckt ja schon das Wort Mut. Das deutsche Wort Demut hat eigentlich nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Das ist ein aus zwei Bindungen zusammengestelltes Wort. Dio kommt Diener her oder Knecht. Und Mut ist die Gesinnung. Und dieses zusammengesetzte Wort bedeutet die Gesinnung des Dienenden. Das ist Demut. Also Demut ist ein durchaus aktiver Vorgang, es ist nicht passiv. Also keine passive Haltung, die ich dann habe, die Frömmigkeit hervorbringt, sondern ein aktiver Vorgang. Und das Vorbild aller christlichen Demut, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden, ist Jesus selbst. Und er wird so bei dem Propheten Hesaja angekündigt. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich. Er ist demütig und auf einem Esel reitend. Bei Jesus können wir Demut lernen, wie er dann den Tempel reinigt. Nun passen unsere Bilder wahrscheinlich jetzt nicht so zusammen, aber bei Jesus können wir das lernen. Aber ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Wir saßen gestern Abend zusammen am Tisch und dann kam Adrian, der zurzeit hier in Bremen jobbt. Und dann haben sie mich wieder fertig gemacht, so ein bisschen, na, deine Predigt, wieder Altes Testament. Und ich musste schmunzeln, weil sie kannten ja die Predigt nicht. Ja, es kommt Altes Testament vor, habe ich gesagt. Wie viel habe ich erst später erkannt. Aber Abraham, das ist etwas, wo wir auch von ihm lernen können. Da ist der Schöpfergott Jahwe selber, der Gott Israels. Und der denkt so, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Er soll doch der Vater eines großen Volkes werden. Er soll doch der sein, durch den alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dann spricht Gott so zu Abraham: Es sind schwere Klagen über Sodom und Gomorra zu mir vorgedrungen. Ihre Sünde ist gewaltig. Und Abraham versteht. Und dann fragt er: Willst du wirklich den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Du kannst doch den Gerechten nicht mit den Gottlosen töten. Das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte der Richter der ganzen Welt nicht selbst das Recht halten? Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, erwidert Jahwe, werde ich ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Dann nahm Abraham wieder das Wort: Ich habe nun einmal vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich 45 finde, erwiderte er. Abraham fuhr fort: Und wenn es nur 40 sind, dann verschone ich sie wegen der 40, erwiderte er. Bitte, mein Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, wenn ich weiterrede. Vielleicht finde ich nur 30, dann verschone ich sie wegen der 30. Da fing er wieder an: Ich habe nun einmal gewagt, zu meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich dort auch nur 20. Auch wenn es nur 20 sind, vernichte ich sie nicht. Bitte, werd nicht zornig, Herr, sagte Abraham. Ich will nur einmal reden. Vielleicht findet man auch nur 10. Ich verschone sie auch wegen der 10 nicht, antwortete Jahwe. Dann brach Jahwe das Gespräch ab und ging weg. Abraham kehrte nach Hause. In dem Gespräch mit Jahwe steckt neben dem Mut, der ja immer wieder zum Ausdruck kommt: Bitte, mein Herr, werd nicht zornig. Neben dem gehört auch in diesem Gespräch von Abraham die Weisheit und das prägende Handeln. Achtet mal drauf, Abraham geht auf den gnädigen Gott ein, mit einem Ziel, mit einem Ziel. Abraham vergisst nicht seinen Nächsten. Er denkt an die 50, er denkt an die 45. An die 30, an die 20, an die 10. Abraham liebt den Nächsten wie sich selbst. Liebe üben. Demütig sein vor Gott. Das kommt hier so richtig zusammen. Und nach dem Buch Mose, 1. Buch Mose, Kapitel 15, sind es zunächst 4, die gewarnt werden, die rausgeführt werden: Lot und seine 2 Töchter. Und dann geschieht das Unglückliche. Auf das ausdrückliche Wort Gottes, dreht sich die Frau von Lot um, ist ungehorsam und erstarrt. Gottes Wort halten ist das eine. Aber daraus resultiert die Liebe, Liebe zu üben. Und das wiederum ist die Manifestation des Demütigseins vor Gott selbst. An dem Punkt, wo Israel das Wort Gottes gehalten hat, das Geschriebene und das Gesprochene, sagte ich eingangs schon, rettet der Prophet Micha, der 100 Jahre vor Jeremia lebt, sein Leben. Denn Jeremia prangert die Ungerechtigkeit des Volkes an und dann wollen sie ihn töten. Und dann kommen die Ältesten und sagen, langsam, langsam, da gab es den Propheten Micha, der hat auch gesagt, dass das nicht gut ist, was wir machen. Und den hat man am Leben gelassen und dadurch retten sie Jeremia das Leben. Aber einem anderen Propheten, Osia, den verfolgen sie nach Ägypten und bringen ihn um. Lest das nach in Jeremia 26. Was ist gut vor dem Herrn? Gottes Wort halten. Liebe üben. Demütig sein vor dem Herrn. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Amen.